Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Wenn Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg einen Comic vertonen, dann klingt das so. Bei Donald Duck würde es wahrscheinlich eher Seufz oder Grunz heißen. In dieser Stunde kommen Comic-Fans jedenfalls voll auf ihre Kosten. Wir werden über das Ehepaar Aline und Robert Crumb sprechen und über einen spektakulären Band, der die amerikanischen EC-Comics der 50er Jahre hochleben lässt. Schön, dass Sie zuhören. Es gilt nicht nur bei den Briten als eines der größten Musikfestivals der Welt. Die sogenannten Proms, das ist eine Sommerkonzertreihe in London, die traditionell am letzten Abend in ein riesiges Happening in der Royal Albert Hall mündet. Und das Besondere, da wird nicht nur andächtig klassischer Musik gelauscht, sondern am Ende schmettert das Publikum gemeinsam echte, mitunter auch sehr patriotische Gassenhauer. Und das hört sich dann so an. This was a charter. The charter of the land, and guardian angels sang this strain. Das Ganze am 12. September passieren. Die BBC überträgt die Show. Aber in diesem Jahr wird die Last Night of the Proms deutlich anders laufen. Und die Gründe dafür, die liegen längst nicht nur bei Corona. Ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten in London, Robert Rothiefer. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Was genau wird an der Last Night of the Proms im Jahr 2020 anders sein?
Ja, also darüber spricht man jetzt schon seit dem Wochenende und jetzt scheint es klar zu sein, was tatsächlich passieren wird. Große Umwälzungen wurden angekündigt. Die Sunday Times hat berichtet, dass die Dirigentin Dalia Staszewska die großen patriotischen Standards der Last Night of the Proms loswerden wollte. Also das ist erstens einmal Charles Hubert Parrys Vertonung von William Blakes Gedicht Jerusalem mit seiner Vision des Green and Pleasant Land, England als neues Jerusalem, dann Land of Hope and Glory, gesungen zu Edward Elgar's Marsch, Pomp and Circumstance und vor allem, ganz wichtig, Rule Britannia, ursprünglich aus einem Maskenspiel von Thomas Arne aus dem 18. Jahrhundert und da ist ja dieser hochumstrittene Text, also Rule Britannia, Britannien herrscht über die Wellen und Britons never shall be slaves. Die Briten werden niemals Sklaven sein. Und das ist jetzt natürlich sehr kontrovers, wo in Großbritannien im Zuge der Black Lives Matter Bewegung der Profit des britischen Empire an der Sklaverei jetzt gerade intensiv thematisiert wird.
Und jetzt hieß es in diesem von Ihnen erwähnten Artikel in der Sunday Times, die BBC würde genau diesen Teil der Last Night of the Proms streichen. Stimmt das?
Ja. Ja, also die Rede war davon, dass die BBC sich vor Protesten seitens Black Lives Matter fürchtet, beziehungsweise dass die Dirigentin, die noch dazu in der Ukraine geboren und eine Finnin ist, also keine Britin, dass die dieses Stück gar nicht dirigieren will, weil sie auf Twitter gesagt hat, dass auch sie Black Lives Matter unterstützt. Und natürlich ist dann der zu erwartende Aufschrei eingetreten. Zuerst hat sich Nigel Farage, der Brexit-Politiker, gemeldet. Er wollte die Dirigentin gleich feuern lassen. Dann hat Boris Johnson sich zu Wort gemeldet und auch er fand, das muss natürlich gesungen werden und dann schließlich der Kulturminister Oliver Dowden, der gesagt hat, dass eine selbstbewusste Nation ihre Geschichte nicht ausradiere, sondern auf ihr aufbaue. Also alles dieselben Argumente, dieselbe Rhetorik, die man auch schon in der Debatte rund um die Statuen von Sklavenhändlern gehört hat.
Nun hat die BBC also offenbar zu einem Kompromiss gefunden. Die Stücke werden gespielt, aber nicht gesungen. Ich habe mich gefragt, macht diese ausdrückliche Leerstelle, diese, man kann ja sagen, laute Stille, den Text eigentlich nicht erst richtig prominent?
Ja, Das stimmt. Und man könnte auch eigentlich sagen, ist das Ganze nicht überhaupt ein Publicity Gag? Ist es nicht irgendwie ein Weg für Boris Johnson zu zeigen, dass er einer ist, der da patriotisch in die Bresche springen kann, beziehungsweise für die BBC ihre Einschaltziffern erhöhen, weil man da irgendwie die Proms dann wieder in den Schlagzeilen hat und nicht zum ersten Mal. Also argumentiert wird das jetzt einmal mit der Corona-Vorbeugung. Es wäre zu gefährlich zu singen, sagt die BBC. Und man weiß nicht, ob das so richtig glaubwürdig ist, weil es ist ja eine Sopranistin anwesend. Golda Schulz ist Teil des Programms. Und allerdings muss man schon auch sagen, das Ganze hat ja historische Wurzeln. Dieses Mitsingen war ja immer ein Teil der Proms, also Promenadenkonzert, wo sozusagen das gemeine Volk einmal in die Royal Albert Hall einmal pro Jahr reinkommt und dann irgendwie laut mitjohlen kann. Und der Patriotismus war von Anfang an so ein Teil des sozialen Kits, der dabei eingesetzt wurde zur Verbindung zwischen Leuten, die sonst nicht in solche Konzerthallen gehen und solchen, denen die quasi gehören. Und daher ist es immer schon ein politisch brisantes Ritual, vor allem in den letzten Jahren.
Ein Kollege von uns hier aus der Redaktion war im vergangenen Jahr live dabei und war ganz überrascht, dass da doch auch viele Europaflaggen geschwenkt wurden. Also das ist schon auch so eine Art politischer Schauplatz inzwischen, oder?
Ja, genau. Also seit dem Brexit-Referendum 2016, 2017 gab es die größte Kontroverse, als da ganz besonders viele Europafahnen in die Halle mitgebracht wurden. Und auch damals hat Nigel Farage die EU-Fahnen verbieten wollen, hat es auch ähnliche Schlagzeilen gegeben. Und seither gibt es jedes Jahr einen Konflikt. Es wurde ja übrigens auch, wenn Beethovens Ode an die Freude gespielt wurde, wurde das auch wieder als politisch angesehen, weil das ja die EU-Hymne sei. Also es ist irgendwie mittlerweile so ein bisschen das politische Possenspiel, ist ein Teil dieser Debatte rund um die Last Night of the Proms geworden. Man muss ja sagen, wenn man sich so ein Stück wie Rule Britannia anhört, um den musikalischen Gehalt kann es dabei ja auch wirklich nicht gehen.
Sagt unser London-Korrespondent Robert Rothiefer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Es ist ein Riesen-Oschi von einem Buch, der gerade im Taschenverlag erschienene Prachtband The History of EC Comics. Ich würde tippen, gefühlt 10 Kilo schwer auf 600 Seiten im knallfarbigen DIN A3-Format. Wird die Wucht dieser berühmten US-Comic-Serie wirklich nochmal begreifbar? Einer Serie, die besonders in den 50er Jahren eine ganze Generation mitgeprägt hat. Inwiefern? Das bespreche ich mit dem Comic-Experten und Historiker, der bereits zweimal mit dem renommierten Eisner Award ausgezeichnet worden ist. Alexander Braun, herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo Frau Ufer, herzlichen Dank für die Einladung.
Dass der Kölner Taschenverlag mit einem solchen Prachtband komplett einem anderen Verlag huldigt, das ist ja doch eher ungewöhnlich. Wie lässt sich der legendäre Ruhm der EC Comics erklären?
Also die EC Comics haben zu einem Zeitpunkt in den frühen 50er Jahren das Comic-Book-Genre, also die Comic-Hefte, grundsätzlich revolutioniert, weil sie eine Alternative boten zu den beiden großen Platzhirschen bis heute, DC und Marvel, die fast nur mit Superhelden unterwegs sind. Der EC-Verlag hat vor allen Dingen Horrortitel, Science-Fiction-Titel und Kriegsreihen herausgegeben. Und das schlug 1950 ein wie eine Bombe, weil Horror-Comics gab es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht auf dem Markt. Und das löste eine Welle von Nachahmerprodukten aus. Aber niemand erreichte die Qualität des EC-Verlags. Sie waren also einzigartig in der Qualität ihrer Zeichner, einzigartig in der Art ihrer Geschichten und schrieben wirklich in nur 4 Jahren bis 1954, als der Comics-Zensurcode eingeführt wurde und diesen Titeln das Genick brach, setzten die Maßstäbe, die also weit über diese Jahrzehnte hinaus bis heute anhalten und die Kreativen extrem beeinflusst haben.
Dieses EC, das steht für die Wörter educational und entertaining gleichermaßen. Und die Anfänge, die lagen interessanterweise wirklich ganz fromm in Bebilderungen von Bibelgeschichten. Wie und wo kam denn dann der Umschwung zu Horror und Science Fiction überhaupt zustande?
Ja, das hatte einen sehr tragischen Grund. Der Verlagsgründer Max Gaines war zunächst einmal involviert in diesem Verlag, der später DC wurde. Er stand also quasi an der Wiege der Gründung von Wonder Woman und The Green Lantern, The Flash, also Superhelden. Und er sah aber die Zukunft des Comics eher in einem Bereich des Unterrichtes. Also er wollte mit Comics pädagogisch wirken und nicht nur unterhalten. Und dann gründete er diesen EC-Verlag und verlegte tatsächlich Bibel- und Historien-Comics. Also er wollte der amerikanischen Jugend etwas über Geschichte und über die Bibel erzählen und verunglückte dann leider 2 Jahre später, 1947, bei einem Unglück auf dem Lake Placid. Und sein 25-jähriger Sohn Max Gaines stand plötzlich in der Verantwortung, den Verlag seines Vaters zu übernehmen oder zu liquidieren. Und da der Verlag Rote Zahlen schrieb mit Bibel- und Geschichtscomics, das war jetzt nicht so der Renner für die Jugend Amerikas, stand er vor der schwierigen Entscheidung, entweder den Verlag einzustellen oder die Inhalte zu verändern. Hm. Und das tat er dann zunächst mit Western-Geschichten und Romantik-Comics. Und weil das eigentlich schon sehr präsent war am Markt, überlegte er im 1950 nochmal eine Kehrtwende, den sogenannten New Trend, und setzte dann sehr innovativ auf Horror, Science-Fiction und Kriegsgeschichten.
Das sind ästhetisch ungemein anziehende Comics, knallbunt, fantastisch, voller Action. Jenseits dieser grellen Optik, da hatten EC-Comics aber eben vielfach auch wirklich was zu sagen und zu zeigen, was eben auch auf diesen konservativen Kräften in den USA gar nicht lieb war. Sie haben schon erwähnt, es kam dann wirklich zu so einer Welle von Zensuren. Was für Themen packten denn die EC-Comics an?
Also das war eigentlich relativ egal, in welchem Genre sie sich bewegten, ob Science-Fiction, Horror oder Krieg. Sie waren immer sehr moralisch und sehr humanistisch. Das würde man nicht denken, wenn man manchmal grausame Bilder sieht, wo jemand zerstückelt wird oder von der Guillotine der Kopf abgetrennt wird. Aber es waren Geschichten, die eigentlich in der alten Tradition von Moritaten steckten. Sie waren sehr moralisch, nicht im negativen Sinne. Sie hatten sehr überraschende Twists. Sie waren also sehr unterhaltsam. Aber sie handelten von gesellschaftlichen Problemen. Also in Horrorgeschichten wurde zum Beispiel das Lynchen von Afroamerikanern in den südlichen Bundesländern der Vereinigten Staaten thematisiert. Sie positionierten sich gegen den Ku Klux Klan. In den Kriegsgeschichten, die von dem legendären Howie Kurtzman, der später das Mad Magazine gegründet hat, herausgegeben wurden, wurde zum ersten Mal eine Geschichte erzählt über den Abwurf der Atombombe wenige Jahre zuvor, wie das die japanische Zivilbevölkerung erlebt hat diesen Tag. Oder es wurden Geschichten erzählt, wo zum ersten Mal afroamerikanische Soldaten gezeigt wurden, die auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten. Also sie hatten diese wirklich unglaublich spannende Mischung von unglaublich gutem Artwork, gutem Storytelling, einem gesellschaftlich engagierten Anspruch und das von Zeichnern und Kreativen, die alle in ihren 20er Jahren steckten. Also wir haben Zeichner wie Al Williamson, der ist erst 19 gewesen. Der Verleger Max Gaines ist dann 1950 28 Jahre alt gewesen. Mhm. Also da zeichneten quasi 20-Jährige für 14-, 15-Jährige. Mhm. Und das missfiel eben vielen gesellschaftlichen Kräften in Amerika total. Wir dürfen nicht vergessen, es ist die erste Jugendkultur, die wir überhaupt im 20. Jahrhundert kennen. Der Rock'n'Roll kam dann ein paar Jahre später. Also die Jugend emanzipierte sich, indem sie ihren eigenen Lesestoff kreierte. Und das war gesellschaftlich, die kirchlichen Kreise und die Schulkreise, Pädagogen fanden das überhaupt nicht lustig.
Sie haben gerade das Mad-Heft schon erwähnt. Das ist ja auch doch vielen hierzulande ein Begriff. Der Verlag stand immer wieder vor dem Aus und das waren dann wirklich die Mad-Hefte, die EC das ein oder andere Mal gerettet haben. Wer las eigentlich Mad? Wofür stand Mad innerhalb dieses Verlags?
Ja, Mad war recht ungewöhnlich. Also der Verlag hatte 2 herausragende Redakteure, den Al Feldstein und den Harvey Kurtzman. Der Harvey Kurtzman war verantwortlich für die Kriegstitel, die quasi Kriegsgeschichten, Zweiter Weltkrieg, aber auch Koreakrieg, der ja dann 1950 ausgebrochen war, thematisierten. Auch auf eine sehr humanistische Art und Weise, dass diese Geschichten eigentlich immer erzählten, dass im Krieg alle Verlierer sind, egal ob Feind oder die eigenen Truppen. Das hatte überhaupt keinen patriotischen Impetus. Und Harvey Kurtzman kam eigentlich vom Humor und er fühlte sich da sehr wohl mit den Reihen, die er betreute, aber er hatte immer noch so dieses, können wir nicht irgendwas mit Humor machen? Und das schlug er dem Verleger vor und der sagte, probieren wir das mal aus, ein Satire-Magazin. Sowas gab es vorher auch überhaupt nicht. Es war Avantgarde, dass man satirisch sich lustig machte über die anderen Comicserien der Zeit, über Kinofilme, über TV-Serien. Quasi ein Zerspiegel für das Entertainment-Business abgab. Und das Mad Magazine war letztlich 1954, als der Zensurcode dann kam, das Vehikel, was dem Verlag ermöglichte, zu überleben. Mhm. Und um aus diesen Zensur-Dingen rauszukommen, haben die sich dann einfach umdefiniert und haben gesagt, wir sind gar kein Comic-Heft mehr, wir sind ein Magazin. Sie haben also ihr Format vergrößert, sie sind in Schwarz-Weiß gedruckt worden und waren somit aus diesem Comic-Segment raus und hatten dann wieder größere Freiheiten, weil sie einfach für sich beanspruchten, für ein erwachsenes Publikum zu zeichnen.
Letzte Frage, Herr Braun. Dieser Prachtband über die Geschichte der EC Comics, der wird herausgegeben von einem gewissen Grant Geismann. Ist der auch ein Begriff in der Szene?
Ja, Grant Geismann ist ganz toll. Das ist nicht das erste Buch, was er über den EC-Verlag schreibt. Er ist da also sehr besessen und liebt dieses Thema sehr. Was daran klasse ist, dass er eigentlich Musiker ist. Er ist ein sehr erfolgreicher Jazz- und Fusion-Musiker. Er hat mit unglaublich vielen Größen zusammengespielt und Plattenaufnahmen gemacht, mit Robbie Williams, mit Quincy Jones. Er hat bis in die 80er Jahre in der Band von Shaq Minion gespielt, Elvis Costello. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Musiker. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn Autoren über ein anderes Genre schreiben als ihr eigenes. Also es ist kein Nerd-Autor, der jetzt nichts anderes kennt als den EC-Verlag, weil er ihn so liebt, sondern ist jemand, der einen weiteren kulturhistorischen Hintergrund hat. Und das macht es doppelt spannend.
The History of EC Comics, herausgegeben von Grant Geismann, erschienen im Taschenverlag, auf Englisch allerdings. Die fast 600 Seiten mit prächtigen und teilweise auch sehr raren Abbildungen kosten 150 Euro. Und wir haben mit dem Comicforscher und Kunsthistoriker Alexander Braun über den Band gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Herr Braun.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute voll mit Nora Hofbauer.
Das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film hat die Berlinale dafür kritisiert, SchauspielerInnen nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszuzeichnen. Der Preis sei ein Feigenblatt für Innovation, erklärte die Vorsitzende Barbara Rohm. Bisher sei die Berlinale von Gendergerechtigkeit weit entfernt. Im Wettbewerb des Festivals liefen mehr Filme von Männern als von Frauen, wie Pro Quote betonte. Echte Innovation schaffe Raum und Sichtbarkeit für Vielfalt. Ein Preis für gendersensible Darstellung wäre passender gewesen, sagte Rohm. Bisher wurden im Berlinale-Wettbewerb die beste Darstellerin und der beste Darsteller geehrt. In Zukunft sollen die Silbernen Bären für die beste Leistung in einem Haupt- und in einer Nebenrolle vergeben werden. Die Auszeichnungen im Schauspielfach nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, sei ein Signal für ein gendergerechtes Bewusstsein in der Filmbranche, hieß es von Seiten der Berlinale. Das British Museum stellt sich der Geschichte seines Gründungsvaters Hans Sloane, der Sklaven für sich arbeiten ließ. Man habe eine Büste von ihm prominent im Londoner Museum platziert, wo seine Arbeiten im Kontext des British Empire erklärt würden, sagte Museumschef Fischer. Man dürfe nichts verstecken und müsse seine eigene Geschichte verstehen. Die Entscheidung sei im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung getroffen worden. Der 1660 in Irland geborene Biologe Sloane finanzierte sein Leben auch durch Zuckerrohrplantagen auf Jamaika, auf denen Sklaven arbeiteten. Er war ein leidenschaftlicher Sammler und seine Sammlungen lieferten die Grundlage für das British Museum. Der neue Direktor des Goethe- und Schillers-Archivs in Weimar, Marcel Lepper, will das traditionsreiche Haus auf eine politischere Ebene stellen. Dazu gehöre die verstärkte Auseinandersetzung mit der Herkunft der Dokumente, aber auch mit deren Inhalt, wie Lepper in Weimar sagte. Als ein erstes größeres Projekt solle es dabei um den Nachlass von Adolf Bartels gehen, einem kulturpolitischen Wegbereiter des Nationalsozialismus. Es sei an der Zeit, dass sich das Haus dazu intensiver positioniere. Lepper ist seit Anfang Juli der neue Leiter des 1885 gegründeten Archivs. Das Haus ist laut Klassikstiftung Weimar das älteste Literaturarchiv in Deutschland.
Das Lesen der anderen.
Und in der Rubrik stellen wir Ihnen heute die neue Ausgabe der Closure vor, dem Kieler E-Journal für Comicforschung. Ulf Rahm ist Comic-Experte und Forscher und jetzt zu Gast im Kompressor. Schönen guten Tag nach Kiel.
Hallo, ich bin in Hamburg, aber...
Oh, in Hamburg auch recht. Die neue Ausgabe, die dreht sich um eine ganze Comic-Familie, um Mutter, Vater und Tochter Crump nämlich. Robert Crump ist in den 60er Jahren sehr bekannt geworden als wichtiger Teil der amerikanischen Underground-Comic-Szene. Er gilt ja als gnadenlos sarkastisch, vor allem sich selbst gegenüber, einer, der seine Komplexe und Neurosen wirklich eisenhart aus Papier bringt, aber auch eben seine sexuellen Fantasien und Obsessionen. Ich erinnere mich, in meiner Jugend in den 80er Jahren, da standen gerade bei männlichen Pubertisten Charles Bukowski und Robert Crump so als Tabubrecher ganz weit oben. Dass ausgerechnet dieser Robert Crump eine feministische Comiczeichnerin an seiner Seite hat als Lebenspartnerin, das ist für manche vielleicht im ersten Moment verblüffend. Was zeichnet die Arbeit von Aline Kominski Crump aus?
Ja, interessant an Aline Kominski ist sicher, dass sie gar nicht aus dem, sozusagen keine Comic-Vorbilder hat. Anders als Robert, der ja ganz stark auch von den Entertainment-Comics herkommt, von dem Tabubruch, von der Thematisierung, von Themen, die wehtun, kommt Aline eigentlich aus der Kunst, hat eine Kunstausbildung und dann über die Comic-Szene in San Francisco fängt sie dann an, mit anderen Frauen, auch genervt von dem Sexismus in der Szene, eigene Comics zu machen und auch besonders eben gegen sozusagen die Frauenbilder, die gerade im Underground auch kursieren, zu dem eben Crump ja gehört, da eigentlich eine selbstständige, eigenständige und tolle feministische Position mit Women's Comics und anderen zu machen, die durchaus aber auch eben jetzt nicht vor Themen wie Sexualität zurückschrecken, sondern im Gegenteil, die eben aus einer Perspektive thematisieren.
Ein Markenzeichen von Robert Crump, das sind eben auch eben diese krass sexualisierten Frauendarstellungen, also seine Honey Bunch, das sind so richtige Russ Meyer-Frauen mit Atombusen, prallen Schenkeln, schweren Boots. Und die beiden, die erzählen jetzt sehr, sehr gern, Aline und Robert, wie es war, als sie sich kennengelernt haben, dass nämlich Aline diesem Typus Frau, diesem Crumpschen Phantasma auf ganz erstaunliche Weise entsprach. Auch das bearbeiten sie in ihren gemeinsamen autobiografischen Comic-Arbeiten. Self-Loathing Comics heißen die, also man könnte vielleicht sagen Selbstzerfleischungs-Comics. Wie sind die aufgebaut? Was erzählen die beiden da über das Verhältnis zwischen...
Nee, es gibt ja wahnsinnig viele Hefte. Sie haben angefangen mit Dirty Laundry Comics, also die Comics der schmutzigen Wäsche ihrer Ehe. und dann eben sich in den 90er Jahren mit den Self-Loathing Comics nochmal neu zu erfinden. Und tatsächlich ist das Aufregende, sie zeichnen sich jeweils selbst, aber spielen auch immer mal damit, dass der andere die andere zeichnet und umgekehrt, sodass tatsächlich die ganze Frage von wer sind wir zueinander, wie entwickelt sich unsere Ehe über, also sie haben das erste Heft, der gemeinsame Heft 74, wenn ich mich richtig erinnere, veröffentlicht, das letzte ist es gar nicht so lange her. Also das ist, das heißt, man hat wirklich einen langen Zeitraum, wo tatsächlich dann sich auch ein bisschen die Comic-Geschichte der Jahre widerspiegelt und gleichzeitig aber natürlich auch so Ereignisse wie die beiden sind ja in den 90er Jahren nach Frankreich gezogen, auf Alines Drängen hin und müssen sich da ganz neu arrangieren und das wird dann ständig sozusagen auch bearbeitet.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, Ole Frahms Beitrag über die autobiografischen Comics der Eheleute Crump zu finden in der, ja, man kann sagen, regelrechten Crump-Sonderedition der Zeitschrift Closure. Zu finden ist das E-Journal der Kieler Comic-Forschung im Netz unter closure.uni-kiel.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Gourmet-Restaurant Hardenberg, was kann ich für Sie tun?
Ja, guten Tag, Krabz, mein Name. Ich würde gerne einen Tisch für kommenden Freitag bei Ihnen reservieren, so um 20 Uhr.
Lassen Sie mich mal schauen. Ja, da wäre noch was frei. Für wie viele Personen?
Nur für mich.
Eine Person, Freitag, 20 Uhr. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen.
Krabz, K wie keine Kohle, R wie Raucherhusten, A wie acht Hunde dabei, B wie Bedienung begrapschen, Z wie Zeche prellen.
Geht in Ordnung, Herr Krabz, dann bedanke ich mich.
Wolfgang.
Gestalten. Architektur und Design.
In diesem Sommer hat dieser Gegenstand seinen ganz großen Auftritt. Das aufblasbare Paddelbrett, Stand-up Paddleboard genannt, an Nord- oder Ostsee, an den Binnenseen oder sogar auf den Wasserkanälen in den Städten sieht man Massen von Menschen auf den Subs durchs Wasser gleiten. Meine Kollegin Marietta Schwarz war lange Zeit skeptisch, jetzt ist sie dem Phänomen Sub, ich hätte fast gesagt, auf den Grund gegangen.
Etwas hat sich in diesem Sommer verändert an der einsamen Badestelle des Scharmützelsees, die ich regelmäßig aufsuche. Es ist voller geworden, klar. Viele Leute haben ihre Ferien wegen Corona in Deutschland verbracht. Mit der Stille ist es vorbei. Am späten Nachmittag zischt es links und rechts, vor mir und hinter mir. Es ist das typische Geräusch, wenn Besitzer eines Stand-Up-Paddleboards die Luft aus ihrem Inflatable rauslassen. Meine Freunde nicken, als ich ihnen von der Beobachtung erzähle. Lotta zum Beispiel, sie kennt das Spiel von der anderen Seite des Sees.
Fürchterlich der Krach, den die machen, wenn die das runterlassen. Schrecklich. Alle Leute, die einfach nur am See sind, werden total gestört. Und schön sind auch diese entschuldigenden Blicke.
Es ist halt so unberechenbar, wenn es plötzlich knallt. Es ist auch wirklich laut und man erschrickt. Andererseits sehe ich viele vergnügte Menschen auf diesen Boards. Der Spaß kann so einfach sein. Man packt seinen Rucksack aus, entrollt das Brett wie ein Schlauchboot, man pumpt ein bisschen, stellt sich aufs Board und gleitet über das Wasser.
Das hat was Majestätisches. Du zerteilst mit dem Paddel die See oder den See und stehst dabei so aufrecht wie, ja, als seist du Jesus, der so übers Wasser halt laufen kann, ja?
Georg schaltet sich ein. Toll. Zumal, wenn man nicht in Brandenburg, sondern vor Alpenkulisse suppt.
Du siehst Dinge, die du sonst nicht siehst. Also du siehst dann zum Beispiel auch, wenn das Wasser glatt ist, auch auf den Grund herunter und siehst dann, was unten am Boden ist. Du siehst dann da auch Äste oder alte Weihnachtsbäume, die da rumliegen. Und du hast eben eine ganz andere Naturerfahrung, als du jetzt sonst haben kannst.
Für die Familien im Urlaub ist es weniger Naturerlebnis als ein Wasserspaß, den sie früher mit der Luftmatratze oder dem Schlauchboot hatten. Ich habe es auch mal ausprobiert, fand es aber langweilig. Was vielleicht damit zu tun hat, dass SUP für mich immer nur ein fader Ersatz fürs Windsurfen war, wenn Flaute eingetreten ist. Ein Marketingtrick. Und ich bin doch kein Opfer.
Natürlich wird da so ein Bild projiziert, dass du unabhängig und frei bist, wenn du mit so einem Teil unterwegs bist. Wenn du es machst, bist du es aber auch wirklich.
Die Hersteller berufen sich gerne auf die polynesischen Fischer aus Tahiti, die auch im Stehen paddelten. Die Inflatable SUPs kommen aber zu 80% aus 4 chinesischen Fabriken. Kosten für ein Qualitätsprodukt 600 bis 1.000 Euro, sagt Sebastian Mückenheim vom SUP-Shop in Berlin-Lichterfelde. Auf dem Tresen liegt ein Modell, das verrät, warum die SUPs eigentlich so stabil sind und nicht knicken. Man sieht zehntausende Nylonfäden, die im SUP-Inneren von oben nach unten gespannt sind. Die sogenannte Drop-Stitch-Konstruktion.
Also das Ding kriegt quasi einen Druck, aber es kriegt auch einen Zug. Das sind Zugfäden.
Genau, richtig.
Ne? Ist das so eine Erfindung, die mit diesem Produkt einhergeht?
Letztlich schon, ja. Also diese Technologie, dass Fäden quasi oder PE-Fäden von der Oberseite des Bretts zur Unterseite im Inneren gesponnen werden und dadurch beim Aufpumpen sich quasi Ober- und Unterseite halten und du dementsprechend großen Druck raufbringst, das gibt es schon viele Jahre. Letztlich ist es ein bisschen mehr oder weniger wie so ein Hängebrückenprinzip. Die Teile halten sich gegeneinander.
Dieses intelligente Innenleben ist das Geheimnis des SUP-Booms. Wer würde schon ein 4-Meter-Brett, ein Hardboard, durch die Gegend schleppen, aus dem man, wir erinnern uns, aber auch nicht lautstark die Luft rauslassen muss? Sebastian Mückenheim nickt, während ein Kunde nach dem anderen mit Komplettsets inklusive Pumpe und einem Trockensack für unterwegs den Laden verlässt.
Ist das eine richtige Beobachtung, dass vielleicht auch durch Corona die Leute in diesem Jahr bereit sind, in den Geldbeutel zu greifen und sich sowas zu kaufen?
Ja, also ich würde nicht nur sagen, dass es vielleicht durch Corona gekommen ist, es ist ganz sicher durch Corona gekommen.
Okay, das heißt, du bist ein Corona-Gewinner.
Richtig, das kann man zweifelslos so sagen.
Und um wie viel hat sich sozusagen der Umsatz vergrößert?
Also,
in dieser Saison?
Also ich würde mal sagen, mindestens 4, wenn nicht mal 5-fach. Also das war halt wirklich ein extremer Anstieg.
Suppen, sagt Sebastian, sei ja auch ein gesunder Sport. Für die tiefen Muskulatur im Rücken. Ein Sport für jedermann. Vielleicht probiere ich es ja auch nochmal.
Das überlegt sich unsere Autorin Marietta Schwarz.